Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Rechte Verschwörung gegen den Papst, die Missbrauchsvorwürfe gegen Leo XIV. Und ihr Hintergrund. Außerdem 110 Jahre nach dem Genozid, wie Armenier hierzulande die Erinnerung wachhalten. Und unser Sonntagsthema in Himmel und Erde, Sehnsucht nach Gerechtigkeit, 500 Jahre nach Thomas Münzers Revolution. Hat Papst Leo XIV. In seiner Zeit als Bischof Robert Prevost in Peru Missbrauchsfälle vertuscht? Dieser Vorwurf wurde von Opferanwälten und Angehörigen jüngst erhoben. Der Papst bestreitet die Vorwürfe. Investigative Journalisten sind sich sicher, da stecken ultrarechte Sektenmitglieder der katholischen Bewegung Sodalicio in Peru dahinter. Sie haben eine falsche Fährte gelegt, um Prevost zu schaden. Als Rache dafür, dass ihre Organisation wegen Korruptionsvorwürfen, Machtmanipulation und Missbrauch von Papst Franziskus aufgelöst wurde. Anne Herberg berichtet.
Als Kardinal Robert Priebus zum neuen Papst gewählt wurde, konnte Sarah Pearson nur schockiert den Kopf schütteln. Pearson ist Sprecherin von SNAP, dem internationalen Netzwerk von Betroffenen von kirchlichen Missbrauchsfällen.
It was a really difficult moment for us.
Es war ein wirklich schwieriger Moment für uns, weil wir am 25. März eine Beschwerde gegen Kardinal Priebus eingereicht haben, der jetzt Papst Leo XIV. Ist, im Zusammenhang mit den Vorwürfen seines falschen Umgangs mit Missbrauch. Und wir waren wirklich besorgt über die vielen Fälle, die wir untersucht hatten und von denen wir gehört hatten. Priebus, so die Vorwürfe, soll in früheren Ämtern Fälle sexuellen Missbrauchs durch Priester in Peru und den Vereinigten Staaten nicht konsequent genug bearbeitet haben. Das wiegt umso schwerer, als er zwischenzeitlich Leiter jener vatikanischen Behörde war, die weltweit Bischöfe bei Missbrauchsverdacht überprüft. Das TV-Team der ARD in Südamerika war vor Ort unterwegs, im Bistum Chiclayo in Nordperu, wo der mutmaßliche Missbrauch stattgefunden haben soll. Die Taten liegen 15 Jahre zurück. Im Jahr 2022 dann zeigte eine der Betroffenen den Fall im Bistum an. Der Vorwurf, ein Priester soll sie auf den Mund geküsst und angefasst haben. Sie war damals 9 Jahre alt. Es habe weitere Fälle gegeben. Bischof Priebus war als Bischof von Chiclayo damals zuständig für die Ermittlungen und er holte offiziell das Dicasterium für die Glaubenslehre, also den Vatikanapparat, hinzu.
Hoy Papa León XIV, porque él sí siguió el debido proceso.
Unser heutiger Papst Leo ist alle notwendigen Schritte gegangen. Er hat den Padre aus dem Dienst entfernt. Er hat die Frauen aufgefordert, den Fall anzuzeigen und eine Untersuchung eingeleitet. Sagt Jesus Leon Angeles, die viele Jahre mit dem beschuldigten Pater zusammengearbeitet hatte. Die betroffenen Frauen bestritten jedoch in einem im September 24 veröffentlichten Brief, dass jemals ein ernsthaftes Verfahren begonnen wurde. Sie seien außerdem nie zu einer Befragung vorgeladen worden. Im Sommer 23 wurde die Untersuchung dann sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch vom Vatikan eingestellt. Das Bistum widerspricht, merkt an, dass es die Untersuchung danach neu aufgerollt habe. Und es bekommt Rückendeckung von zwei investigativen Journalisten, die seit Jahren zu Missbrauchsfällen in Peru recherchieren und dabei von ultrarechten innerkirchlichen Netzwerken massiv unter Druck gesetzt werden.
Esas denuncias de supuestos encubrimientos son absolutamente falsas.
Diese Vorwürfe einer angeblichen Vertuschung von Missbrauchsvorwürfen sind absolut falsch. Und sie folgen demselben Muster wie die Drohungen gegen uns Journalisten. Ein realer Fall wird verdreht und eine falsche Narrative daraus gesponnen. Es handelt sich um eine Schmutzkampagne gegen Robert Priebus. Die Vorwürfe sind falsch. Pedro Salinas recherchiert zu ultrakonservativen katholischen Sekte Sodalicio. Als betroffenes Ex-Mitglied von Sodalicio deckte er gemeinsam mit der Journalistin Paula Ugas die düsteren Machenschaften des Netzwerkes auf. Von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch bis zu Landraub und illegalen Finanzgeschäften. Dadurch wurden 2022, damals unter Papst Franziskus, Strafverfolgung und ein innerkirchliches Verbotsverfahren gegen Sodalicio in Gang gesetzt. 2025 löste Papst Franziskus die Bewegung schließlich auf.
Rechte Verschwörung gegen den Papst, die Missbrauchsvorwürfe gegen Leo XIV. Und ihr Hintergrund. 110 Jahre sind vergangen, seit das armenische Volk Deportation, Vertreibung und systematische Ermordung erlitten hat. 1915 und 1916 kamen mehr als die Hälfte der 1,5 bis 2 Millionen osmanischen Armenier Kleinasiens ums Leben. Die Überlebenden des Völkermords und ihre Nachkommen leiden seither unter einem doppelten Trauma, der unverjährbaren Last des Erlittenen und der zusätzlichen Bürde durch die Leugnung des Verbrechens. Wie Armenier hierzulande mit dieser Erinnerung klarkommen, beschreibt Silke Fries.
Von meiner Vaterseite weiß ich, dass seine Großmutter mit ihrer Schwester in der Wüste war, mit deren Mutter, weil die Mutter wusste, dass es ein Todesmarsch ist, hat versucht, ihre beiden Kinder davon zu überzeugen, dass sie sich Honig holen. Und als sie dann zurückkamen vom Honig holen, war die Mutter nicht mehr da.
Ich persönlich kenne nur den Namen von meinem Urgroßopa. Er war sehr klein, vielleicht 7 Jahre alt, 8 Jahre alt, wie sein Vater auf dem Marktplatz gehängt worden ist. Die sind geflohen und haben sich in den Bäumen versteckt.
Wir gehen davon aus, dass die Eltern meiner Urgroßmutter und auch meine Urgroßmutter selbst Gewalt angetan wurden, beziehungsweise eben den Eltern wahrscheinlich Schlimmeres passiert ist. Und meine Urgroßmutter hat ja selber eine Behinderung davongetragen. Als sie wohl durchs Dorf gescheucht wurde, hat sie ihr linkes Augenlicht verloren.
Aren Seta und Zevan, 110 Jahre nach dem Beginn des Völkermords an den Armeniern im Osmanischen Reich, haben sie das Schicksal ihrer Familie nicht vergessen. Alle drei sind Mitglieder der Armenisch-Apostolischen Kirche in Deutschland und leben in Frankfurt oder in der Nähe. Aren und Zevan wurden hier geboren, Seta in Frankreich. Aren ist Musiker. Er sagt, die Sprache sei Heimat und Herzschlag der armenischen Kultur. Auch wenn Aren hier geboren ist, seine Wurzeln liegen im Land seiner Vorfahren. Das Trauma des Genozids wurde weitergetragen von seinen Eltern auf ihn, von ihm auf seine Tochter.
Wir sind ja ständig damit konfrontiert, gerade weil auch viele türkstämmige Menschen hier sind, die das uns ja immer wieder vor Augen führen, dass ein Genozid nicht anerkannt wurde von einer Regierung. Und das macht uns wirklich zu einem traumatisierten Volk. Und wenn ich türkische Freunde darauf anspreche, die sind dann sofort, was willst du jetzt von mir? Was willst du mir damit sagen? Weil die sind ja auch indoktriniert von ihren Eltern. Und wir sind indoktriniert von unseren Eltern. Und darum ist diese Spalte, die dadurch entstanden ist, eigentlich eine Spalte ohne Brücke.
Emersyan, so heißt Arens Band. Emersyan, das war ursprünglich der Familienname. Nach 1915 aber wurden viele Armenier gezwungen, ihren Namen zu ändern. Vor allem die, die wie Arens Familie in der heutigen Türkei blieben. Aus Emersyan wurde Emirse.
Man sollte als Armenier nicht auffallen, man sollte alle Menschen gleichschalten, türkisch gleichschalten. Emirsoğlu könnte es auch sein oder Demirsoğlu, der Sohn des. Und unser Name war Emirsyan und wurde zum Glück nicht in Emirsoğlu benannt. Und das haben wir natürlich so weitergetragen, weil es ein Stück weit auch zu unserer Geschichte gehört. Familiengeschichte. Es gibt viele, die den Namen dann wieder rückgängig machen. Aber das gehört zu unserer Geschichte und wir werden diese Geschichte auch so weiterführen.
Die meisten, die den Genozid überlebten, verließen Armenien und die heutige Türkei. Wenige blieben, wie die Familie von Seta. Erst ihre Eltern wanderten aus. Vieles aus der Familiengeschichte ist tabu. Manches aber erzählte ihr Großvater in seinen letzten Lebensjahren.
Er hat erzählt, wie sie sehr gelitten haben, dass sie in Schulen gegangen sind, um den Koran zu lernen, aber dass er immer noch sein Kreuz dabei hatte und jeden Abend Vaterunser gebetet hat, um das nicht zu vergessen. Er hat uns erzählt, dass sie zum Beispiel während Ostern gefastet haben, dass sie auch Eier rot gefärbt haben. Und wir haben ein Gebäck, das heißt Çörek. Das haben die weiterhin gebacken und alles zu Hause gemacht. Kreuz unter den Betten, Bibel versteckt zu Hause. Ich weiß, dass mein Urgroßopa noch Armenisch konnte. Mein Opa sehr wenig, meine Eltern gar nicht, weil es verboten war.
Auf Familiengräbern in der Türkei stünden zum Teil muslimische Namen, denn Zwangskonversion war an der Tagesordnung. Besonders gelitten habe ihr Großvater bei der Armee.
Alle müssten ihre Hosen runtermachen, um zu gucken, wer Moslem ist und nicht Moslem ist. Mein Opa war nicht Moslem und die haben einfach mein Opa vor allen dort beschnitten. Danach ist er krank geworden, hat eine große Entzündung gehabt. Also das war so eine Zwangsislamisierung, weil er hatte damals türkischer Pass, türkischer Name, türkischer Nachname. Aber trotzdem, die haben das nachkontrolliert damals, weil sie wussten es.
Die niederländische Kirche in Hanau, östlich von Frankfurt. Hier finden armenische Gottesdienste statt. Pfarrer Vahriç Bagdasarian stammt aus dem heutigen Armenien. Seit einem Jahr ist er in Hanau und immer wieder tauft er Menschen, die zurück wollen zum Glauben ihrer Vorfahren, zur armenisch-apostolischen Kirche. Die Gottesdienste hält Pfarrer Bagdasarian auf Altarmenisch.
Altarmenisch bis heute ist als Liturgiesprache geblieben. Heute gibt es auch zwei Armenisch, Ost und West. Das heißt, die Altarmenisch ist nur in der Kirche geblieben. Für unsere Kirche Glaube, Identität und Sprache spielt eine wichtige Rolle. Deswegen bis heute ist unsere Liturgiesprache Altarmenisch, das wir Gerapasch nennen.
Viele Kinder sind beim Gottesdienst. Einige helfen dem Pfarrer, auch sein kleiner Sohn. Hier erfahren sie alle von der Geschichte ihrer Vorfahren und erleben Gemeinschaft in der Gemeinde. Sie kommen gerne in die Kirche, aus unterschiedlichen Gründen.
Weil ich Christ bin und wir beten hier in der Kirche.
Ich finde es schön, dass wir alle gemeinsam hier sind und zusammen Armenisch sprechen und zusammen singen. Und ich fühle mich einfach wohl in der Kirche.
Ich liebe die armenische Gemeinde sehr und ja, das ist was Schönes, hierher zu kommen. Ich finde es einfach cool, wie jeder sich kennt und das mag ich auch sehr.
Auch Aren, Seta und Zevan eint ihr Glaube, die Sprache, die Geschichte und die Erinnerung an den Völkermord, für den der 24. April der offizielle Gedenktag ist.
Wir sind dann immer in der Frankfurter Paulskirche und gedenken der Opfer und versuchen natürlich auch mit diesem Schmerz umzugehen und hoffen, dass in der Zukunft eine Klärung und auch eine beidseitige Verbrüderung stattfindet zwischen dem türkischen Volk und dem armenischen Volk. Wir sind ja sehr verbunden eigentlich. Und dieses eigentlich sollte so schnell wie möglich verschwinden.
Ich war dieses Jahr zum ersten Mal in Armenien und es war so ein komisches Gefühl, weil das sind ja meine Wurzeln und das ist in mir, in meinem Mann, in meinen Kindern etwas passiert. Es muss DNA oder Genen sein, was mich dahin gezogen hat. Ich habe das wirklich geliebt. Also ich mag unsere Kultur, unsere Traditionen. Und ich sehe auch keinen Grund, warum ich das aufgeben sollte.
Das Leugnen dieses Völkermordes ist eben auch ein Weiterführen dieses Völkermordes. Und das sieht man immer wieder, sei es in Facebook-Posts oder auch bei Demonstrationen, wenn es Gegendemonstrationen gibt. Ich denke, dass das Thema schwierig ist, sowohl für Armenier als auch für Türken als Nachfolger des Osmanischen Reiches. Ich würde es auch besser finden, wenn es Versöhnung gäbe. Und ich denke auch, dass das irgendwann mal der Fall sein wird. Die Frage ist nur, ob wir das noch erleben werden oder ob das die späteren Generationen irgendwann mal für sich entscheiden.
110 Jahre nach dem Genozid, wie Armenier hierzulande die Erinnerung wachhalten.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Im historischen Kalender ist für heute vor 500 Jahren ein interessantes Datum eingetragen. Es geht um Thomas Müntzer, den Theologen und Prediger, der dann zum Sozialrevolutionär wurde. Er war Anhänger und Bewunderer von Martin Luther, dem Reformator, aber sein Widerstand richtete sich nicht nur gegen den Papst und die geistlichen Herrscher, sondern genauso und radikal gegen die weltliche Obrigkeit. Deswegen distanzierte sich Luther scharf von Thomas Müntzer. Der zog nämlich mit den Bauern in den Krieg. Vor genau 500 Jahren wurde er in der Schlacht bei Frankenhausen gefangen genommen, gefoltert und am 27. Mai 1525 in Mühlhausen hingerichtet. Professor Thomas Kaufmann ist Theologe und Kirchenhistoriker an der Universität Göttingen und Experte für die Zeit der Reformation. Mit ihm sprach meine Kollegin Daniela Baumeister darüber, dass Müntzer für sein Ideal einer gerechten Gesellschaft auch bereit war, Gewalt einzusetzen.
Das ist der entscheidende Differenzpunkt gegenüber Luther. Müntzer hat seit 1523 offen die Gewaltanwendung propagiert und seine Vorstellung bestand darin, dass die Gottlosen zu vernichten seien und die Herrschaft der Erlösten zu übernehmen sei. Das war dann unterlegt auch mit gewissen sozusagen gemeinen Eigentumsvorstellung, Omnia sunt communia war so eine Vorstellung, alles gehört allen. Also auch sozusagen eine entsprechende Vorstellung der Verteilung von Reichtum und Ressourcen in einem egalitären Sinne.
Das hört sich ja eigentlich ziemlich idealistisch an. Inwiefern war für Thomas Münzer seine Vorstellung von Gerechtigkeit denn durch den Glauben geprägt?
Also Münzer war natürlich ein zutiefst religiöser Mensch und man darf sich auf keinen Fall vorstellen, dass das, was er sich als Gesellschaft erstrebte, schlichtweg das bloße Werk von Menschenhand ist. Münzer rechnete mit himmlischem Beistand, mit himmlischen Initiativen noch auf dem Schlachtfeld von Frankenhausen, ging er davon aus. Und seine Theologie war durch ein mystisches Fundament geprägt. Vorstellungen wie Nachfolge im Leiden Christi waren ganz charakteristisch. Also es ging darum, in der Leidensnachfolge, und die sei natürlich besonders in den armen Ständen gegeben, in der Leidensnachfolge sozusagen Christus ähnlich zu werden und damit sich Gerechtigkeit in gewisser Weise bei Gott zu verdienen.
Taugt denn Münzer heute noch, 500 Jahre nach seinem Tod, als Vorbild für Gerechtigkeit?
Also unsere moderne Vorstellung von Gerechtigkeit ist durch Partizipation der Unterschiedenen und der Verschiedenen gekennzeichnet. Wir haben Vorstellung von Teilhabegerechtigkeit. Wir wollen, dass Menschen sozusagen an den Ressourcen dieser Welt, aber eben auch an den ökonomischen Erfolgen teilhaben, dass sie Bildungschancen haben etc. All diese Vorstellungen sind nicht ohne weiteres auf Thomas Münzer zu beziehen. Und ich kann auch eine Person, die in dieser Offenheit Gewaltanwendung zur Durchsetzung politischer Ziele ansetzt, in keiner Weise als vorbildlich empfinden.
Sehnsucht nach Gerechtigkeit, 500 Jahre Bauernkriege und Thomas Münzers Impuls, der mit Gewalt einherging. Der Schwerpunkt in Himmel und Erde ist heute rund um die Gerechtigkeit angesiedelt. Und da schauen wir in einen anderen Politikbereich, der uns sehr beschäftigt, der auch damit zu tun hat. Es geht um Donald Trump, der sich ja selber als einen großen Kämpfer für Gerechtigkeit darstellt. Egal, ob es um die Zollpolitik geht oder die Militärausgaben der Europäer, immer sieht er sein Land oder sich selbst unfair behandelt und über den Tisch gezogen. Johannes Völz ist Amerikanist an der Goethe-Universität in Frankfurt. Herr Völz, eines der Lieblingsworte von Donald Trump ist ja die Klage »It's unfair«. Wie meint er das?
Ja, das scheint sich auf einen bestimmten, ganz bestimmten Moralkodex zu beziehen. Und ich würde sagen, es ist ein Moralkodex, den man mit dem Melodram beschreiben kann. Also im Melodram, da gibt es einen ganz klaren Bösewicht und es gibt ein Opfer. Die anderen sind die, die ganz böse sind und die versuchen, einen über den Tisch zu ziehen. Aber die Wähler von Donald Trump, die sind die armen Opfer. Denen wird übel mitgespielt und was sie brauchen, ist jetzt eine Art Rächerfigur, einen starken Mann, der sie beschützen kann und der das Ganze wieder in Ordnung bringt. Und diese Person ist selbstredend Donald Trump.
Und warum zündet dieses Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, denn bei so vielen seiner Anhänger?
Ja, das hat, glaube ich, viele Gründe. Eine Sache, die man sicher nicht außer Acht lassen darf, es gibt schon materielle Gründe dafür. Also ein beträchtlicher Teil seiner Wählerschaft zählt nun mal zu den Globalisierungsverlierern, zu den Modernisierungsverlierern. Die blicken auf die Welt, die blicken auf den Zeitlauf der Globalisierung und die sehen natürlich, dass Reich und Arm gerade in den USA immer weiter auseinandergedriftet sind. Aber ich glaube, dass diese Erklärung trotzdem viel zu kurz greift, dass wir es mittlerweile mit einer Art Kultur des Ressentiments zu tun haben. Und die wird zum Teil auch wirklich von oben, von den rechten Medien, den Menschen richtig eingebläut. Also ich erinnere an einen konservativen Moderator von Fox News, Tucker Carlson, der hatte viele Jahre die erfolgreichste Sendung. Und seine Sendung begann damit, dass er also in die Kamera schaut, seinen Zeigefinger quasi auf die Zuschauer richtet und sagt, they want to destroy you. Sie wollen euch zerstören. Oder sie wollen dich zerstören, so muss man sich das vorstellen. Und wer sind die? Das sind die bösen Eliten. Das sind all diejenigen, die den Trump-Wählern das Gefühl geben, dass sie unfairerweise zu Verlierern gemacht werden. Und wir sehen das auch in vielen anderen Bereichen. Also wir können uns Umfragen anschauen, wo auf einmal viele Trump-Wähler angeben, die Gruppe der amerikanischen Bevölkerung, die am meisten diskriminiert würde, seien Weiße. oder wir schauen uns an, was die Trump-Regierung selber behauptet, dass in den USA Christen die meistverfolgte religiöse Gruppierung seien. Das sind natürlich genau solche Geschichten, die diesem melodramatischen Muster folgen. Und so verknüpft sich etwas, was einerseits eine materielle Basis hat, zu einer ganzen Kultur des Ressentiments.
Und wie gerecht ist nun seine Politik, die er dem Ganzen entgegensetzt?
Ich glaube, dass seine Politik im Grunde überhaupt nichts mit Moral zu tun hat. Und darauf ist er ganz stolz. Das hat auch eine gewisse Konsequenz fast. Also er ist jemand, der sich selber brüstet als der starke Mann, der es jetzt richtet, der diesen schwachen Opfern helfen wird. Und da ist es gerade gefragt, dass man sagt, mein Motto ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deswegen ist für ihn auch besonders attraktiv, mit autoritären, autokratischen Herrschern zu sprechen, die selber sich an keinerlei moralische Regeln halten. Das heißt, es gibt bei ihm in seinem Weltbild eigentlich überhaupt keinen Platz, um sich selbst moralisch zu binden an bestimmte Vorstellungen, die es auch erfordern, dass man sich selber moralisch hinterfragen würde. Nein, Eigeninteresse ist das Einzige, was zählt. Und danach richtet er seine sowohl internationale als auch innere Politik aus.
Ist für Sie heute schon absehbar, welche Menschen besonders unter seiner Politik leiden werden?
Ich glaube, die Ironie der Sache ist, dass er eine Politik für die Superreichen wie sich selbst macht. Und dass, wenn man es genau nimmt, es ausgerechnet die Trump-Wähler selbst sind, die am meisten unter seiner Politik, auch seiner ökonomischen Politik, leiden werden. Allerdings werden viele der Trump-Anhänger das nicht wirklich akzeptieren wollen, weil sie sich so stark gebunden haben an diese Figur Donald Trump, dass sie ganz viele Rationalisierungen finden werden, warum am Ende Donald Trump nicht schuld ist.
Donald Trump, ein vermeintlicher Streiter für Gerechtigkeit, das waren Einschätzungen von Professor Johannes Völz. Er ist Amerikanist an der Goethe-Universität in Frankfurt. Gerechtigkeit ist damals wie heute eine soziale Tugend, die besonders wichtig ist. Und sie spielte bereits im Tugendkatalog der Griechen eine wichtige Rolle. Darüber hat meine Kollegin Daniela Baumeister mit dem Fuldaer Autor und Philosophen Christoph Quaich gesprochen.
Die Gerechtigkeit ist eigentlich von Anfang an eines der zentralen Themen in der alten griechischen Philosophie, was dann auch der Grund dafür ist, dass es eben diese alten Griechen waren, die die Demokratie und überhaupt unser Verständnis von Politik entwickelt haben. Und die leitende Vorstellung dabei kommt eigentlich aus sehr alter Zeit noch, aus der Welt des Mythos. Das griechische Wort für Gerechtigkeit heißt Dikaiosyne, darin steckt Dike, und Dike ist das Recht, eine Gottheit, die Griechen immer, wie wir das auch kennen, mit der Waage in der Hand vorgestellt haben. Diese Dike, das Recht, sorgt dafür, dass alles im Gleichgewicht bleibt, dass alles in Harmonie und Balance bleibt. Und Gerechtigkeit ist die Qualität menschlichen Handelns, die dafür Sorge trägt, dass dieses Gleichgewicht immer wieder hergestellt wird. Das heißt, Gerechtigkeit wird bei den Griechen immer vom Ganzen her gedacht. Gerechtigkeit ist die Qualität eines Gemeinwesens, einer Stadt, einer Polis, einer Gesellschaft und gar nicht so sehr Sache der Einzelnen. Das ist dann eher etwas Neuzeitliches. Gerechtigkeit ist, kann man sagen, die Gesundheit des menschlichen Miteinanders. Eine Polis, eine Stadt ist dann in einem idealen, guten Zustand, wenn sie gerecht ist.
Haben wir denn heute noch die gleichen Vorstellungen oder sollten wir die haben?
Ja, wir denken heute Gerechtigkeit schon etwas anders, weil wir neuzeitlichen Menschen eben stärker den Einzelnen, das Individuum im Blick haben und Gerechtigkeit vor allen Dingen als eine Qualität betrachten, die uns als einzelnen Menschen widerfährt. Also wenn wir etwa das Gleiche bekommen, das Gleiche haben, die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten haben wie die anderen in einer Gesellschaft, da hat sich also der Fokus vom Ganzen mehr zum Einzelnen hin verschoben. Wobei die Grundidee, dass Gerechtigkeit etwas damit zu tun hat, dass sich alle, die in einem Gemeinwesen fühlen, einigermaßen gleich behandelt fühlen. Also dass Gleichheit etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat, Gleichheit der Chancen, Gleichheit vor dem Recht, die hat sich durchgehalten, aber eben mit dieser doch signifikanten Akzentverschiebung.
Hat sich denn jemand mal Gedanken darüber gemacht, ob das überhaupt möglich ist, Gerechtigkeit auf dieser Erde, in dieser Welt?
Ja, die gab es auch schon bei den alten Griechen, und da denkt man zunächst mal an die sogenannten Sophisten. Das waren so Wanderlehrer, ich sage immer ganz gerne die Coaches der damaligen Zeit, und die haben sich auch gerne so ein bisschen als Agent Provocateur, also als kritische Geister präsentiert, und die haben eben den Standpunkt vertreten, also das ist ja alles eine schöne Idee mit der Gerechtigkeit, ja, und klar, man kann davon irgendwelche netten Mythen von Dike und den Göttern erzählen, aber seien wir doch mal ehrlich, in Wahrheit geht es doch jedem nur darum, dass er er seinen Vorteil bekommt. Und der, so gesehen ist Gerechtigkeit eigentlich eine Illusion, eine Ideologie, die die Schwachen erfunden haben, um die Starken zu maßregeln. Das war also schon ein sehr kritisches, sehr aufgeklärtes Denken, wenn man so will, das dann in der Moderne von Friedrich Nietzsche nochmal neu belebt worden ist. Also eine eher skeptische Haltung, die dem Menschen unterstellt, er sei zur Gerechtigkeit überhaupt gar nicht befähigt.
Manchmal denkt man ja, Gerechtigkeit bedeutet auch, dass alle gleich behandelt werden. Stimmt das eigentlich?
Das ist eine mögliche Deutung der Gerechtigkeit, auch wieder eine sehr neuzeitliche Deutung, weil sie eben wieder den Einzelnen, das Individuum, das Subjekt ins Zentrum rückt. Ich glaube, Gerechtigkeit, und so haben es auch die griechischen Denker und teilweise auch neuzeitliche Denker gesehen, ist nicht einfach allgemeine Gleichheit. Wir haben schon in der ganz, ganz frühen griechischen Geschichte bei Solon von Athen einen Diskurs zu diesem Thema, wo es darum geht, ob Gerechtigkeit darin besteht, dass alle genau das Gleiche bekommen in der Polis. Und zwar in dem Fall ging es um Land. Jeder bekommt das gleiche Stück Land. Oder ob nicht es gerechter ist, die Landverteilung, die ging es damals, auch so ein bisschen nach dem Verdiensten, nach dem Einsatz der einzelnen Bürger für das Gemeinwesen vorzunehmen. Also keine absolute Gerechtigkeit, alles gleich, sondern eher Gleichheit nach Maßgabe der Einzelnen, die eben in einer Gesellschaft, in einem Gemeinwesen eine Rolle spielen. Diese Deutung hat sich eigentlich im europäischen Diskurs durchgesetzt, sodass wir sagen können, gerecht ist es überall da, wo allen dasjenige zusteht und zuteil wird, was ihnen auch zukommt.
Die wichtigste Kardinaltugend, das war ein Gespräch mit dem Philosophen und Autor Christoph Quarch aus Fulda. Und damit geht unser kleiner Sonntagsschwerpunkt rund um das Konzept der Gerechtigkeit und dieses große Ideal, dem wir immer nachjagen, ohne es wohl je zu erreichen, zu Ende. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.